Der erste Andalenkönig, der die gesamten Flusslande unter seiner Herrschaft vereinigte, war ein Bastard, der aus einem Stelldichein zwischen alten Feinden hervorgegangen war, den Brackens und den Stonehenges. Als Junge hieß er Benedikt Strom und wurde von allen verachtet. Doch als Mann wurde er zum größten Krieger seiner Zeit, Benedikt der Kühne. Seine Tapferkeit im Kampf trug ihm die Unterstützung des Hauses seiner Mutter und des Hauses seines Vaters ein, und bald beugten auch andere Flusslords vor ihm das Knie. Es dauerte über 30 Jahre, bis Benedikt auch den letzten kleinen König am Trident niedergeworfen hatte und er sich selbst eine Krone aufsetzte. Als König erhielt er den Beinamen Benedikt der Gerechte, ein Name, der ihm so gut gefiel, dass er seinen Bastardnamen ablegte und den Namen Gerechter Mann für sein Haus annahm. Weise und streng herrschte er 23 Jahre lang und dehnte sein Reich bis nach Maidenpool im Südosten und bis zur Eng im Norden aus. Sein Sohn, ein weiterer Benedikt, herrschte 60 Jahre lang und fügte dem Flussreich Duskendale, Rossby und die Mündung des Blackwater hinzu. Fast 3 Jahrhunderte herrschten die Gerechtermanns über die Flusslande. Ihr Geschlecht starb aus, als Quoret Hoffart, der König der Iron Islands, die Söhne von König Bernard II. Eigenhändig ermordete, während sie in Pike gefangen gehalten wurden. Ihr Vater überlebte sie nicht lange, da er sich zu einem aussichtslosen Rachefeldzug gegen die Eisenmänner hinreißen ließ. Erneut folgte eine Zeit der Gesetzlosigkeit und des Blutvergießens. Das Reich, das Benedikt der Kühne erkämpft hatte, zerfiel, und in den 100 Jahren der Kriege stiegen Kleinkönige aus den Häusern Schwarzhain, Bracken, Wanke, Mallister und Carlton auf, die miteinander um die Vorherrschaft stritten. Als überraschender Sieger ging Lord Torrens Dichter aus diesen Unruhen hervor, ein Abenteurer von zweifelhafter Geburt, der bei einem waghalsigen Überfall auf die Westlande ein Vermögen in Gold erbeutete und diesen Reichtum nutzte, um Söldner von jenseits der Meerenge anzuwerben und in die Flusslande zu schaffen. Allesamt erfahrene Krieger spielten ihre Klingen die entscheidende Rolle, und so wurde Dichter nach 6 langen Kriegsjahren in Maidenpool zum König vom Trident gekrönt. Doch es heißt, weder König Torrens noch seine Erben saßen je sicher auf dem Thron. Die Dichters waren bei ihren Untertanen so unbeliebt, dass sie Söhne und Töchter aus allen großen Häusern am Trident als Geiseln fordern mussten, um Verrat ahnden zu können. Dennoch musste der 4. Dichterkönig, Theo der Wundgerittene, seine gesamte Herrschaft zu Pferde verbringen, da er seine Ritter ständig in den Kampf gegen Rebellen führte, während an den Bäumen ringsum die Leichen der Geiseln baumelten. Wie bei den ersten Menschen waren auch die Dynastien der andalischen Flusskönige oft nur kurzlebig. Eisenmänner von den Inseln plünderten die Küsten im Westen, während Piraten von den Threadstones und den Three Sisters im Osten auf Raubzug gingen. Westmänner kamen aus den Bergen, um zu plündern und zu erobern, und die wilden Bergstämme aus den Mondbergen brandschatzten, raubten und verschleppten Frauen. Aus dem Südwesten schickten die Lords der Weite eiserne Kolonnen von Rittern über den Blackwater, wann immer es ihnen gefiel, und im Südosten lagen die Länder der Sturmkönige, die stets für Gold und Ruhm zu begeistern waren. In der langen Geschichte des Trident unter Hunderten von Herrschern gab es kaum eine Zeit, in der das Flussvolk nicht wenigstens gegen einen Nachbarn Krieg führte. Manchmal musste es sogar an 2 oder 3 Fronten zugleich kämpfen, was noch schlimmer war. Kaum einer der Flusskönige durfte sich dabei der vollen Unterstützung seiner eigenen Vasallen sicher sein. Die Erinnerung an altes Unrecht oder vergangenen Verrat hielt sich lange bei den Lords vom Trident, deren Feindschaften so tief reichten wie das Wasser ihrer Flüsse. Ein ums andere Mal schlossen sich einer oder mehrere Flusslords einem Eindringling im Kampf gegen den eigenen König an. In manchen Fällen holten diese Lords die Fremden gar erst in die Flusslande und boten ihnen Land, Gold oder Töchter für Unterstützung gegen die vertrauten Feinde. Durch solche Bündnisse wurden viele Flusskönige gestürzt, und jede neue Schlacht bereitete den Boden für das nächste Bündnis dieser Art. Im Nachhinein war es daher natürlich nur eine Frage der Zeit, bis einer dieser Eindringlinge bleiben und die Flusslande für sich beanspruchen würde. Der erste, der das tat, war der Sturmkönig Arlan III. Durendon. In jenen Tagen war Umfried aus dem Hause Dichter König der Flüsse und Hügel. Er war ein frommer Herrscher, der viele Septen und Mutterhäuser in den Flusslanden errichten ließ und versuchte, den Glauben an die alten Götter in seinem Reich zu unterdrücken. Deswegen erhob sich Raventree gegen ihn, denn die Stonehenges hatten die Sieben nie angenommen. Die Vankes von Atranta und die Tullys von Riverrun schlossen sich dem Aufstand an. König Umfried und seine Getreuen, die von den Schwertern und Sternen der bewaffneten Orden des Glaubens unterstützt wurden, hatten die Rebellen schon beinahe zerschmettert, als Lord Roderick Schwarzhain Sturmkap um Hilfe ersuchte. Das Haus Schwarzhain war durch Heirat mit dem Hause Durendon verbunden, da König Arlan eine von Lord Rodericks Töchtern zur Gemahlin genommen hatte und sich mit ihr im alten Ritus unter dem großen toten Wehrholzbaum im Götterhain von Raventree vermählt hatte. Arlan III. Ließ keine Zeit verstreichen. Der Sturmkönig führte ein großes Heer über den Blackwater. Er schlug König Umfried und seine Getreuen in mehreren blutigen Schlachten vernichtend und beendete die Belagerung von Raventree. Roderick Schwarzhain und Elston Tully fielen, ebenso die Lords Bracken, Derry Kleinwald und beide Lords Vanke. König Umfried, sein Bruder und Reckesherr Damon und seine Söhne Umfried, Hollis und Tiller starben in der letzten Schlacht des Feldzugs, einem blutigen Gemetzel zwischen zwei Hügeln, den sogenannten Zitzen der Mutter, die sowohl von den Stonehenges als auch den Brackens beansprucht wurde. Es steht geschrieben, dass König Umfried an jenem Tag als erster fiel. Sein Erbe, Prinz Umfried, nahm seine Krone und sein Schwert auf, starb jedoch kurz darauf selbst, woraufhin der zweite Sohn Hollis es ihm nachtat, nur um ebenfalls niedergestreckt zu werden. Und so ging es fort. Die blutige Krone des letzten Flusskönigs ging im Laufe eines einzigen Nachmittags von einem Sohn auf den nächsten über und landete schließlich bei König Umfrieds Bruder. Als die Sonne unterging, war das Haus Dichter ausgelöscht und mit ihm das Königreich der Flüsse und Hügel. Der Kampf wurde danach bekannt als die Schlacht der sechs Könige zu Ehren Arlans des Dritten, des Sturmkönigs und der fünf Flusskönige, die seine Sturmländer erschlugen und von denen einige nur Minuten, nicht einmal Stunden die Krone trugen. Einige Briefe lassen darauf schließen, dass Arlan der Dritte zunächst nicht vorhatte, die Flusslande für sich zu beanspruchen, als er nach Norden marschierte. Stattdessen beabsichtigte er, die Krone dem Haus Schwarzhain in Person seines Schwiegervaters Lord Roderick zurückzugeben. Lord Rodericks Tod in der Schlacht vereitelte dies jedoch, denn der Erbe von Raventree war erst 8 Jahre alt, und der Sturmkönig war Lord Rodericks überlebenden Brüdern weder gewogen noch vertraute er ihnen. Offenbar zog König Arlan kurz in Erwägung, seine Schwiegertochter Shira, Roderick Stonehenges ältestes Kind, zur Königin zu krönen, mit seinem Sohn an ihrer Seite, doch die Flusslords sprachen sich gegen eine Frau auf dem Thron aus, und daher entschied seine Gnaden, die Flusslande seinem eigenen Herrschaftsgebiet einzuverleiben.